Ich freue mich, dass Matthias Büchner da ist. Sie sind 1989 einer der Erstunterzeichner des neuen Forums hier in Erfurt gewesen, den meisten hier im Saal bekannt. Wir haben gerade gestern am 18. März 25 Jahre der ersten freien Volkskammerwahl 1990 gedacht. Und da möchte ich vielleicht gleich mal anknüpfen. Eine Wahlbeteiligung damals zur letzten Volkskammerwahl von 93,4% in der DDR. Das war ein deutliches Zeichen dafür, dass die Mehrzahl der Ostdeutschen sehr positiv und optimistisch die Demokratie begrüßt haben. Bei der letzten Landtagswahl hier in Thüringen hatten wir eine Wahlbeteiligung von 52,7%. Herr Büchner, wie geht Ihnen das, wenn Sie diese beiden Zahlen miteinander vergleichen? Wie werten Sie das?
Ich finde das ganz normal. Also die in den Zeiten, in denen Menschen nach Demokratie, Freiheit dürsten und plötzlich geht das alles, dann sind sie bereit, sich zu beteiligen. Wenn sich eine Gesellschaft so geregelt und organisiert hat, dass man zur sogenannten Normalität übergeht, dann ist das bürgerschaftliche Engagement leider nicht so gefragt. Man sagt, es geht schon. Also ist ja, wir leben ja hier in Frieden und so weiter. Aber ich habe schon auch Bedenken und bin selbst auf der Hut und weiß auch glücklicherweise um Freunde und Freundinnen, die genau gucken, dass extreme Kräfte in den deutschen Landen nicht zu viel Raum bekommen.
Michael Jürgs, wir kennen uns spätestens seit der Zeit, als Sie ein wunderbar polemisches Buch mit Angela Ehlis veröffentlicht haben, typisch Ossi, typisch Messi. Gemeinsam haben wir das mit verfilmt und den Bürgerpreis der Deutschen Einheit dafür eingeheimst. Jedenfalls
Angela Ehlis mehr als ich, aber okay.
Mindestens, genauso. Jedenfalls ist das seit dieser Zeit eine wunderbare Ossi-Wessi-Freundschaft und Sie begleiten die Ossis immer mit genug Skepsis und Humor. Hätten Sie sich vorstellen können vor 25 Jahren, dass in Deutschland ein linker Ministerpräsident sein kann?
Das finde ich ein gutes Zeichen, weil das zeigt ja eine Normalität. Das ist das Ergebnis einer freien demokratischen Wahl, egal wie wenig Prozent zur Wahl gegangen sind. Wir hatten übrigens in Hamburg auch eine Wahlbeteiligung, die erschütternd war mit 57%. Erschütternd war. Und ich finde den Versuch, nein, andersrum, ich erzähle einfach, der Taxifahrer, den ich frage, natürlich, jeder Journalist fängt mit Taxifahrer, aber den gab es wirklich, der mich vom Bahnhof hierher fuhr, fragte ich, wie finden Sie denn das jetzt, die 100 Tage Ramelow? Wieso? Na, sage ich, der ist seit 100 Tagen an der Regierung und das ist ein Linker und das ist doch ganz spannend. Es interessiert mich einen Scheiß, die Politik. Na, sage ich, was haben Sie denn gewählt? Ich bin doch nicht verrückt und gehe zur Wahl. Und dachte, na gut, das ist jetzt sicher nicht typisch. Das ist nicht typisch. Aber dass Ramelow Ministerpräsident ist genauso gewöhnlich für eine funktionierende Demokratie, wie es andere halt auch werden können. Dass wir jetzt inzwischen das Gefühl haben, die Gegenseite von dem, was nicht links ist, wobei, wie wir beide wissen, Herr Ramelow, bei den Linken unglaublich viele reaktionäre Kräfte nach wie vor tätig sind, das wollen wir ja nicht vergessen. Es gibt ja auch da, und da passen die zusammen, das sagt man in Frankreich so schön, les extrêmes se touchent, die Extreme berühren sich, also AfD und all die Seilschaften, die bei den Linken immer noch was zu sagen haben, ergänzen sich wunderbar im Populismus. Aber es ist ein Zeichen einer demokratisch gewachsenen Gesellschaft. Dass in Dresden oder in anderen Städten diese Gemütsnazis von Pegida aufmarschieren können und mehr Leute auf die Straße bringen, als bei uns in Hamburg überhaupt vorstellbar, da waren glaube ich 80 oder 90. Dass andererseits die Zivilgesellschaft auch in Dresden, dem berühmten Teil der Ahnungslosen, oder in Leipzig oder anderswo, natürlich im Westen viel mehr, denken Sie an München, was da los war, zeigt mit uns nicht, also den Mittelfinger zeigt den nicht gefälschten in dem Fall, mit uns geht sowas nicht, finde ich ein großartiges, positives Zeichen und als Abschluss dieser langen Erklärung, alle, die gehofft haben, es dauere nur eine Generation, bis diese beiden Stücke, Teile zusammenwachsen, haben sich getäuscht. Es dauert noch eine Generation. Und erst dann, wenn die Generation Ost oder West, studierend, wo auch immer, auf die Frage, wo kommst du her, sagen kann, aus Deutschland, dann haben wir es geschafft.
Ich will nochmal zurückkommen zur Volkskammerwahl 1990. Die PDS hatte damals 16,4%. Herr Ramelow, Sie haben bei der Landtagswahl hier mit der Linkspartei 28,2% geholt, bei gleichzeitig unterschiedlichen Wahlbeteiligungen. Wie bewerten Sie diese relativ niedrige Wahlbeteiligung hier in Thüringen? Fühlen Sie sich ausreichend legitimiert?
Tja, diese Frage müssten sich dann aber fast alle Landesregierungen stellen. Also sie gefällt mir nicht. Also ich gestehe einfach, dass mir die Wahlbeteiligung viel zu niedrig ist. Und ich kann mich darüber nicht freuen, weil ich denke einfach mal, die 48-49%, die nicht hingegangen sind, haben eine Erwartung an Politik, aber wollen sich in Politik nicht hineindenken. Und am Ende ist möglicherweise das Delta zwischen Erwartung und Realität so groß, dass man dann irgendjemand hinterherläuft, der der Meinung ist, ich erzähle euch mal, jetzt ist Weihnachten. Die Frage der Legitimität, das ist aber, wie Matthias Büchner sagt, gewählt ist gewählt. Da kann ich auch nichts anderes sagen. Da kann ich nur sagen, der in Hamburg muss mit seinen 57 klarkommen. Und wir haben Kreistagswahlen in Sachsen-Anhalt gehabt, da war die Wahlbeteiligung bei 10%. Also da sind 90% nicht mehr hingegangen. Da muss man eigentlich sagen, da fällt Demokratie schon gänzlich aus. Aber die Alternative dazu ist, dass irgendjemand da jemanden einsetzt. Das kann ja auch keine Alternative sein. Deswegen sage ich, wir müssen das Gesetz der kommunizierenden Röhren in der Demokratie stärker spielen. Das heißt, das Standbein und das Spielbein der Demokratie muss stärker ausgespielt werden. Das heißt, neben der parlamentarischen Demokratie brauchen wir mehr plebiszitäre Elemente. Und das bedeutet, dass ich aber voraussetze, dass ich dem Volk zutraue, dass es auch Entscheidungen trifft, die können noch mal aus meiner Sicht falsch sein. Aber wenn ich es ihnen schon nicht zutraue, also warum haben wir keine Bundesvolksabstimmung? Das ist ganz einfach, weil die Mütter und Väter des Grundgesetzes damals Angst vor den Nazis in der Gesellschaft hatten und gesagt haben, um Gottes Willen keine bundeseinheitlichen Volksentscheide. Deswegen ist ganz banal. Also man kann das historisch nachgucken, kann man sogar in der Begründung...
Ist noch ein bisschen anders.
Na, steht schon so in der Begründung des Grundgesetzes, Matthias, steht schon so drin. Das haben die Mütter und Väter so bestimmt und es gibt nur...
Die Mütter und die Väter, sondern das Grundgesetz ist in gewissem Maße auch von den drei Westsiegermächten oktroyiert worden. Und die haben gesagt, die Deutschen, die sind
Matthias,
so blöd.
Du musst mich ja jetzt nicht entschuldigen, dass ich gar nicht dran schuld bin, sondern dass die Westalliierten es waren. Das bringt uns, glaube ich, auch nicht weiter. Entscheidend ist, dass danach nie repariert worden ist. Ja. Es ist danach nie repariert worden und da waren die Alliierten alle nicht mehr zuständig. Und bis heute ist das so.
Schließt es nicht aus.
Doch, ausdrücklich. Doch, entschuldige Matthias, da muss ich dir jetzt widersprechen. Im Grundgesetz steht nur eine einzige Regelung drin, die durch Volksentscheid entschieden werden darf. Das ist das Zusammenschließen von Bundesländern. Und es gab ein Volksentscheid, um das wir alle betrogen worden sind. Das war am Tag der deutschen Wiedervereinigung. Da stand nämlich im Grundgesetz am Ende drin, an dem Tag, an dem sich Deutschland Ost und Deutschland West zusammenschließt, wird eine neue Verfassung durch Volksentscheid entschieden. Und das ist der einzige Paragraph, der aufgehoben worden ist. Und deswegen sage ich, an den Stellen würde ich mir wünschen, dass wir eine offensivere Debatte über direktdemokratische Partizipation führen, damit die Rollenverteilung zwischen dem Staatsvolk und dem Parlament und der parlamentsgetragenen Regierung stärker ausgeprägt wird. In Thüringen haben wir einen ganz banalen Vorgang, der mich ziemlich ärgert. Wir haben über das größte Volksbegehren, das es in Thüringen jemals gab, das aktivste, das ging um direkte Demokratie selber. Und das ist mit über 100.000 Stimmen mehr abgegeben worden, wie es überhaupt vorgeschrieben war. Es war also eine Volksbewegung tatsächlich. Wir haben eins nicht erreicht, dass Entscheidungen durchs Volk getroffen werden, die Geld kosten. Und das ist eine Entscheidung, die bis heute Verfassungsrang, also Thüringer Landesverfassungsrang hat. Und da sagt die CDU, das wollen wir auch nicht ändern, da werden wir nicht rangehen. Und ich sage, in Bayern ist es das Normalste der Welt, dass die Bayern entscheiden können, wenn es um kommunales Geld geht, wenn es um regionales Geld geht, wenn es um die eigenen Entwicklungen geht. Will ich ein Spaßbad in meiner Gemeinde oder will ich keins? Will ich das Sportbad ertüchtigen als Sportbad oder nicht? Dazu kann man in Bayern Volksentscheide durchführen und die sind dann bindend. So etwas ist in Thüringen nicht zulässig und das halte ich ein Misstrauen gegen den Bürger. Und das ist ein Teil des Problems, warum man sozusagen eine Arroganz empfindet, dass die Politik über meinen Kopf hinweg entscheidet.
Herr Ramelow, das können Sie ja jetzt in den nächsten 5 Jahren alles
ändern. Nein, kann ich nicht, weil die Verfassung
nicht,
weil kann ich nur mit einer Zweidrittelmehrheit ändern.
Haben, aber und ich werbe ja dafür. Für eine neue Kultur des Diskutierens und der Debattenkultur können Sie ja sorgen. Insofern ist das ja etwas, was auch möglich ist, 25 Jahre nach dem Mauerfall, 25 Jahre nach der deutschen Einheit, an Kultur zu verändern. Und es scheint ja auch offenkundig notwendig, denn der Thüringen-Monitor zeigt uns das ja auch. Die Friedrich-Schiller-Universität in Jena hat da ja auch aus dem vergangenen Jahr wieder erstaunliche Erkenntnisse herausgezaubert. Frau Salomo, was sagt uns der Thüringen-Monitor, wo liegen die Ursachen für diese Politikverdrossenheit im Osten, in Thüringen?
Ja, die Ursachen. Erstmal gilt, dass sich Menschen, die unzufrieden sind mit ihrer wirtschaftlichen Situation, mit ihrer finanziellen Situation, weniger engagieren in jeglicher Form. Das heißt, dass dieses fehlende Engagement sich um die Gleichen in der Bevölkerung verteilt. Das sind vor allem die Menschen, die sich wirtschaftlich depriviert, also etwas ausgeschlossen fühlen. Es gibt in allen europäischen Demokratien so eine Responsivitätslücke, wie man das nennt. Das heißt, Politiker in diesen Ländern werden wahrgenommen als, sie interessieren sich nicht für Leute wie ich. Trotzdem gilt, dass in fast allen europäischen Demokratien die Idee der Demokratie von der absoluten Mehrheit der Bevölkerung akzeptiert wird. Das heißt, wie Sie richtig sagten, es ist ein systemimmanentes Problem. Das kommt dazu. Das ist also, die US-amerikanische Verfassung ist da viel besser mit der direkten Demokratie. Die kann viel besser Menschen aktivieren. Die europäischen Verfassungen können das nicht, weil sie darauf ausgelegt wurden, für Stabilität zu sorgen. Und ja, den Bürgern vielleicht so ein bisschen misstrauen. Auch die älteren Verfassungen, auch die französische Verfassung und so weiter. Ein weiterer Grund, den man nicht vergessen darf, ist aber, warum man sich nicht wirklich engagiert, warum man nicht zur Wahl geht, warum man nicht partizipiert, dass Menschen das genau dann seltener tun, wenn sie den politischen Institutionen vertrauen. Und das macht ja auch Sinn. Das heißt, das schließt an das, was Herr Büchner sagte. In dem Moment, in dem man denkt, naja, die machen das schon, will man sich nicht mehr engagieren und nicht mehr mitmachen. Und das ist okay. Damit müssen wir umgehen. Das ist eine rationale Entscheidung, die wir treffen können.
Ich meine, das ist ja beruhigend, Michael Jörgs, dass die Ostdeutschen nicht undankbar und träge sind im politischen Engagement, sondern, ist mir klar, dass Sie das nicht sagen würden, das würde ich an Ihrer Stelle auch nicht machen, aber jedenfalls ist es ja doch ein Befund der allgemeinen Zufriedenheit. Sie haben ein Buch geschrieben, Bilanz der deutschen Einheit. Können Sie das auch so sehen, dass es eben eine Art von Zustimmung zur Demokratie ist, sich nicht zu engagieren, im Unterschied zu der langläufigen Meinung, dass das aufrechte Gehen erst noch eingeübt werden musste?
Es gibt darauf zwei Antworten. Die eine ist, was Sie gerade gesagt haben, eine Erklärung für den Erfolg von Frau Merkel ist, dieses, was Sie gerade genannt haben, wird schon irgendwie gemacht. Das Phänomen, dass die SPD einige Sachen durchbekommen hat, wie Mindestlohn und andere Sachen, aber dennoch bei 25% liegt, zeigt ja, die Leute sagen, das ist prima, aber eigentlich die das macht, das ist die Kanzlerin und die wählen wir wieder. Also das ist die eine Antwort. Die andere Antwort lautet natürlich, und nun wird es bitter, weil die Weimarer Republik starb ja nicht daran, dass die Nazis so stark waren. Die Weimarer Republik starb daran, dass die Demokraten nicht sich gewehrt haben, dass nicht genügend Demokraten aufgestanden sind. Und insofern ist die Politikverdrossenheit nicht nur etwas, es wird schon laufen, sondern was Sie alle näher als wir im Westen erlebt haben in den letzten Monaten, da wabert irgendwas. Da ist irgendwas von Verbitterten, von wirklich, wie ich Gemütsnazis nenne. Sie kennen alle die Bilder in Sachsen, wo es 2% Ausländeranteil gibt, davon 1% Muslime, wo Schilder waren, Kartoffeln statt Döner und ähnlicher Schwachsinn, wo es nicht populistisch nur war, sondern für mich schon an der Grenze natürlich nicht zur NPD, sondern viel schlimmer. Und das sind die Momente, wo die Politikverdrossenheit umschlägt in einen gefährlichen Populismus. Solange die keine Figuren haben, sondern nur vorbestrafte Drogendealer, die aus Südafrika zurückgekommen sind, kann nichts passieren. Sobald aber eine Figur kommt, die glaubhaft vertritt, etwas bürgerliche Ausstrahlung zu haben, Lucke glaubt ja, er sei eine bürgerliche Ausstrahlung, Gauland glaubt das auch, aber wenn Sie die anhören, da besteht die eigentliche Gefahr, nicht Gefahr AfD 6% oder 7%. In Frankreich haben die Rechten 25%. Aber wenn solche Figuren oder auch Henkel, der als liberaler Weltbürger gilt, wenn da Sprüche kommen, wo man sagt, das kann ja nicht wahr sein und ich kann die Schande nicht auf dem Osten abladen, das tue ich auch nicht. Wir hatten in Hamburg vor Jahren, die Schande von Hamburg war die Wahl von Roland Schill, diesem rechten Populisten, der jetzt in Brasilien seine Pension verlebt. Und die hatten 18% nicht bei den Arbeitern in Wilhelmsburg, sondern bei den guten Bürgern in Blankenese, in deren Garten allenfalls mal ein Ausländer arbeiten musste. Aber die nie sonst einen gesehen haben, außer im Urlaub. Dort holte er seine Prozente. Und diese Schande, eine Schande für Hamburg, die wir nicht vergessen wollen und ich auch nie vergesse, ich habe oft genug darüber geschrieben, ich saß irgendwann mit Ole von Beust auf einem solchen Podium. Und er hatte seine Memoiren geschrieben, was die wenigsten interessiert, aber ich habe das Buch vorgestellt, weil ich die Chance benutze, um mal ein paar Fragen zu stellen. Und natürlich kam dabei raus, dass sie sich gewundert haben, dass dieser Schill bei den Koalitionsverhandlungen andauernd aufs Klo musste. Hatte er was an der Prostata? Nein, der hat eine Nase durchgezogen. Und sie haben sich auch später erst erwundert, dass der in den Senatssitzungen immer eine geladene Knarre dabei hatte. Sah aber nach außen aus, Amtsrichter, bürgerlich, anständig, ja, deutscher Beamter, das kann nicht schlecht sein. So, ich nenne nur diese verrückten Beispiele, wenn Sie wollen, verrückten Beispiele, da verrückt sich was. Da verrückt sich was in der Wahrnehmung, wo wir sagen, das lassen wir zu, das gehört zur Demokratie. Natürlich gehört es zur Demokratie, jeder kann wählen, was er Lust hat, aber irgendwo ist eine Grenze und da muss man aufstehen. Und wenn man aufsteht und drum, das ist der letzte Satz, was das betrifft, lieber Herr Postel, ist, ich würde mir, wenn ich im Osten aufgewachsen wäre, was Gott sei Dank nicht der Fall war, weil ich Glück hatte im Westen, ich würde mir nicht den Satz, wir sind das Volk, nehmen lassen. Der Satz, wir sind das Volk, ist einer der schönsten Sätze der deutschen Nachkriegsgeschichte, weil es die erste gelungene, unblutige Revolution war. Und das große Problem hier in Ostdeutschland, also Mitteldeutschland, Osten ist ja immer so ein Begriff, ist, dass arrogante Wessis diesen Satz sich auf das Banner geschrieben haben. Wir haben es jetzt übernommen, wir machen das schon. Und ihr, jetzt sage ich ihr, entschuldigen Sie alle, nicht stolz genug sind auf das, was sie erreicht haben. Und das gehört sicher mit dazu, dass eine Verdrossenheit da ist bei denen, die damals mitmarschiert sind auch, die sagen, es hat sich nichts geändert für uns, außer dass wir halt keine Zensur, keine Stasi etc. mehr haben.
Da wollte ich gerade anknüpfen, Matthias Büchner, das ist ein Phänomen, dass der Spruch, wir sind das Volk, den Sie hier auf dem Domplatz in Erfurt auch gerufen haben, jetzt wieder auftaucht bei Pegida und Co. Ist das für Sie ein bitterer Moment, dass diese Parole der friedlichen Revolution missbraucht wird als Hassparole?
Ja, ich denke, dass die Damen und Herren Pegida, das ist schon ein Volk für sich, aber die werden sich totlaufen. Also in absehbarer Zeit spielen die politisch keine Rolle mehr. Aber ich sehe, AfD ist ein bisschen die, mal sehen, wie sie sich jetzt strukturiert. Aber da hat es ja auch Flügelkämpfe gegeben, die selbstzerstörerisch waren. Also ich betrachte das ziemlich gelassen. Mich macht ein ganz anderes Phänomen im Moment Sorgen. Das hängt mit den neuen fantastischen Medienmöglichkeiten zusammen. Fluch und Segen zugleich. Aber ich unterhalte mich mit sehr vielen jungen Leuten, die mir natürlich haushoch überlegen sind, mit diesen neuen Medien umzugehen. Und ich stelle aber mit Erschrecken fest, dass im Grunde genommen ein Studium notwendig wäre, um zielgerichtet und verantwortlich mit den Medien umzugehen. Will sagen, Informationen sind für alle, die es können, verstehen, technisch verstehen, zugänglich, aber die Menschlein, ob jung oder alt, sind überhaupt nicht reif, erstens, mit allen Informationen umzugehen und zweitens sind sie Zweitens können sie brauchen im Grunde genommen jemand, der sie führt, der ihnen sagt, da holst du jetzt die Anschlussinformationen zum ersten oder die zweiten. Es ist eine latente Überforderung.
Herr Büchner, ich will noch mal zu Pegida zurück und zu diesem Spruch, wir sind das Volk. Ja. Das ist ein Spruch, der besetzt ist und, wie Jürgs zu Recht sagt, ein Spruch, auf den man stolz sein kann. Dass er jetzt wieder in diesem anderen Kontext auftaucht, ist etwas, was eigentlich nicht zusammengeht und wo man aber erstaunlich wenig auch von Seiten der Bürgerbewegten gehört hat, dagegen zu sprechen und sich dieses zu verbieten.
Doch,
warum ist das so?
Hat es eine ganze Reihe Initiativen gegeben.
Ja. Aber zu wenig. Okay, aber dann weiter an Bodo Ramelow.
Ich meine, es wurde ja abgelöst von Wir sind ein Volk und ich muss sagen, das erste gedruckte Exemplar davon, habe ich gelesen, das kam von der Adenauer-Stiftung, das habe ich aufgehoben.
Eine Frage 1989. In Anschluss an Bodo Ramelow, wie umgehen mit Pegida? Michael Jürg sagt, die ausländerfeindlichen Dumpfbacken, so viel differenzierter sehen es die sächsischen Politiker, die sich mit den Pegidas an einen Tisch setzen und diskutieren. Halten Sie das für richtig, dass man im demokratischen Diskurs mit diesen Leuten spricht, oder würden Sie sich davon absolut distanzieren?
Als politisch denkender Mensch habe ich mein Leben lang für Demonstrationsfreiheit gekämpft. Und für mich war es etwas ganz Besonderes, das Recht zu haben, meine Meinung mit Gleichgesinnten zum Ausdruck zu bringen. Das muss den anderen dann wieder nicht gefallen. Und es hat immer die Grenze in den Auseinandersetzungsebenen. Ich sage das deswegen so prinzipiell, weil ich auch zum 13. Februar in Dresden ich habe ja ein Strafverfahren immer noch in Dresden laufen, weil ich als Vermittler im Einsatz war. Seit 5 Jahren ist das anhängig, seit 5 Jahren hat es die Verhandlung dazu nicht gegeben. Aber ich habe durch meinen Rechtsanwalt dort vortragen lassen, dass ich auch den Anmeldern das Recht auf Demonstration zubillige. Dass mir deren Meinung nicht gefällt, wenn Nazis am 13. Februar aufmarschieren und das Bombardement von Dresden historisch umdeuten, das gefällt mir überhaupt nicht. Aber dass sie es thematisieren wollen aus ihrer Sicht, das ist durch unser Grundgesetz gedeckt, auch wenn ich diese Meinungsäußerung falsch finde. Und die Frage ist, und da wird es dann etwas prinzipieller, wollen wir eine Behörde einrichten, die dann sagt, was genehmigt ist oder nicht? Ich bin dagegen. Ich bin dafür, dass eine Meinungsäußerung zulässig sein muss, solange sie nicht strafrechtlich relevant ist. Und solange wir im politischen Diskurs sind, wenn dann die Zivilgesellschaft stärker ist und in Dresden mehr rumsitzen, wie wir am 13. Februar 2010 waren, finde ich das gut. Und dann begrüße ich das.
Wie erklären Sie das dem Bürgermeister von Tölz?
Dem würde ich das dahingehend erklären, dass ich sage, er ist ein mutiger Mann und seine Kreisverwaltung hat ziemlichen Mist gebaut, dass sie eine Demonstration vor seinem Privathaus genehmigt haben in einer Sackgasse, in der nicht einmal ein Krankenwagen reinfahren könnte. Und ich verstehe überhaupt nicht, wie man ein derartiges Verwaltungsrecht so missbraucht und so umdreht. Und ich sage das, Herr Jürgs, deswegen so prinzipiell, weil am 4. Dezember Nazis vor meinem Haus hier in Erfurt gestanden haben. Und da haben unten auf dem Domplatz Menschen demonstriert, damit ich nicht gewählt werde oder vor dem Landtag gestanden und demonstriert. Das fand ich das Recht dieser Menschen, die dort demonstrieren gegangen sind. Dass mir das nicht gefallen hat, muss ich Matthias Büchner nicht erklären. Wir haben aber davor und danach darüber geredet. Aber dass Nazis vor meinem Privathaus gestanden haben und dass ich die Polizei bemühen muss, dass der Schutz meiner Frau sichergestellt wird, das überschreitet die Grenzen. Das hat dann mit Meinungsäußerung nichts zu tun, sondern das ist Einschüchterung. So, und jetzt komme ich nochmal zu Pegida. Die Frage, ob man, und das ist meine Unterscheidung, weil wir haben in Suhl genau das Phänomen und das heißt Sygida. Und ich unterscheide an der Stelle, und das kann ich jetzt auch mit Fug und Recht für die Landesregierung sagen, die Ängste und Sorgen der Bürger ernst nehmen, auch wenn sie uns irrational erscheinen, aber nicht mit denen an einen Tisch setzen, die die Ängste schüren. Das heißt, sich auseinandersetzen. Und deswegen haben wir in Suhl mehrere Bürgerforen gemacht. Und wir haben sie von der Zivilgesellschaft organisieren lassen. Ich habe ausdrücklich gesagt, ich gehe nicht dorthin, wenn meine Partei das organisiert. Das würde ich falsch finden. Aber es war die Zivilgesellschaft in Suhl, die diese Bürgerforen organisiert hat. Und jetzt haben wir mittlerweile zum Flüchtlingsheim in Suhl einen runden Tisch fest etabliert, bei dem die gewählten Stadträte, genauso wie die Verwaltung, wie die Landesvertreter und so weiter, alle zusammensitzen und Monat für Monat auswerten, wo es Probleme gibt. Und diese Protokolle sind viel wichtiger wie die 150 oder 200 Neonazis aus Hildburghausen, die jeden Montag dort aufmarschieren. Und ich bin froh, dass in Suhl immer noch die Zivilgesellschaft Gesicht zeigt gegen die Neonazis. Dann kommt man nämlich erst auf den Kern der Geschichte. Und in Gera Liebschwitz, um das zu sagen, da geht es um eine Flüchtlingsunterbringung, haben wir eingeladen, Landesregierung eingeladen zum Bürgerdialog. 1900 Bürger kamen, darunter 60 Hardcore-Schreihälse. Die haben nicht mal mehr den Bischof reden lassen. Und wer dann vom christlichen Abendland faselt, aber dem Bischof nicht mal den Respekt zollt, ihn überhaupt zu Wort kommen zu lassen, der will Schreihals sein. Und etwas Ähnliches ist in der Arnstadt passiert. Als in der Professor-Frosch-Straße ein Block, der stillgelegt ist, der leer steht, für Flüchtlinge, für dezentrale Unterbringung umgebaut und erweitert werden soll. Auch da waren die Kameradschaften aus Hildburghausen, aus Erfurt und Umgebung da. Und da müssen wir aufpassen, dass wir die nicht zur Zivilgesellschaft erklären. Das sind Hardcore-Nazis. Die machen entsprechende Stimmung. Deswegen, meine Botschaft heißt, sich auseinandersetzen mit den Sorgen und Nöten. Und dann gibt es eine Ratlosigkeit, die gebe ich zu. Wenn Pegida beworben wird mit dem Werbebanner, bei uns heißt Weihnachtsmarkt Weihnachtsmarkt und nicht Wintermarkt. Und so hieß das auch vor der Christianisierung. Das stand bei Pegida auf der Facebook-Seite. Dann kann ich da intellektuell nicht mehr folgen, wenn das die Vertreter des christlichen Abendlandes sind. Und wenn vor der Islamisierung Thürings gewarnt wird, wir haben 0,3% unserer Wohnbevölkerung Muslime. 7000 Menschen in Thüringen sind Muslime. Friedliche Menschen. Wir haben 100 Salafisten, darunter 2 Gefährder. Salafisten gefallen mir nicht, sind ultraorthodoxe Muslime, ist also nicht meine Sicht auf den Glauben. Aber ich kann einfach sagen, dass die abrahamitischen Religionen, Judentum, Christentum und der Islam, alle die Ultraorthodoxen kennen und Gewalttaten im Namen des jeweiligen Gottes dort begangen werden. Deswegen ist die Unterscheidung für mich, wer friedlich seinen Glauben lebt, hat einen Rechtsanspruch durchs Grundgesetz, auch in Thüringen, seinen Glauben leben zu können.
Ja, ich will mal sagen, diese Unterscheidung wird ja bei Pegida überhaupt nicht gemacht. Es ist im Prinzip aber nochmal das Phänomen zu untersuchen. Auch der Thüringen Monitor kann da vielleicht helfen, zu erklären, warum Pegida und die Ableger in Ostdeutschland so einen Zulauf haben. Und in Westdeutschland, wo die Versuche gemacht worden sind, in Frankfurt und anderen Städten, gab es viel mehr Gegendemonstranten, also wie nennt man das? Ist das die Zivilgesellschaft, die dann da sofort den Raum dicht gemacht hat? Vielleicht, Frau Salomo, können Sie uns da weiterhelfen, warum es diesen Unterschied gibt, warum das im Osten verfangen hat und im Westen nicht?
Zwei Gründe. Erstens, man darf nicht davon ausgehen, dass fremdenfeindliche Einstellungen in der ostdeutschen Bevölkerung sehr viel stärker verbreitet sind als in der westdeutschen. Das ist nicht der Fall. Es ist ein wenig stärker. Das zum Teil aber auch erst seit Mitte des letzten Jahrzehntes. Entschuldigung. Ich sagte, dass es nicht so ist, dass auf Einstellungsebene, im Hinblick darauf, was die Menschen denken, große Unterschiede in der West- und ostdeutschen Gesellschaft existieren. Also Fremdenfeindlichkeit ist noch etwas prävalenter in Ostdeutschland, aber nicht sehr. Und die Lücke schließt sich, da glücklicherweise in Ostdeutschland die fremdenfeindlichen Einstellungen in der Bevölkerung sinken, in Westdeutschland leider ansteigen. Da konvergiert das. Aber die Szene, die rechtsextreme Szene in Ostdeutschland ist immens viel agiler und erfolgreicher. Und da kommt wirklich zu tragen, dass die Zivilgesellschaft halt aufgebaut werden musste vor 25 Jahren. Und da gab es einen gewissen Leerraum und den konnten die extremen Rechten für sich nutzen. Auf allen Ebenen, Wahlerfolge, Organisationsgrad, Mitgliedschaft in solchen Organisationen und natürlich auch Tätigkeiten, da ist die rechtsextreme Szene einfach in Ostdeutschland sehr viel stärker. Man kann das nicht erklären damit, dass in der ostdeutschen Bevölkerung das viel stärker akzeptiert wird. Die sind einfach erfolgreicher hier. Und das, was durch Pegida passiert und was auch langfristig Effekte haben wird, Ich meine, ich stimme Herrn Büchner zu, diese Bewegung selbst wird verschwinden, aber es wird etwas enttabuisiert, wofür sich die zivilgesellschaftlichen Akteure 25 Jahre lang eingesetzt haben, nämlich man marschiert nicht mit Nazis, man gibt Nazis nicht das Mikrofon, man macht es nicht. Es ist bezeichnend, dass die Pegida-Bewegung an Anhänger verloren hat, nachdem diese Vorwürfe, dass da Verbindungen zur rechtsextremen Szene existieren, sich verfestigt hatten. Dass Menschen wollen keine Nazis sein in Deutschland, das ist ein Riesentabu. Aber dass jetzt trotz dieser bestätigten Vorwürfe wieder 7000 Leute mitmarschieren, das ist das Neue und das ist wirklich problematisch. Und wir werden eventuell erst in 10, in 20 Jahren wirklich begreifen, was das heißt. In Sykida ist es noch viel stärker die Vermischung aus der rechten Szene, die versucht, dieses ganze Thema aufzuspringen. Und die zivilgesellschaftlichen Akteure, Mobit und Esra und so weiter, die sagen ja auch, seit dieses Thema durch Pegida auf die Tagesordnung gebracht wird, haben wir so viel mehr Gewalt, so viel mehr Organisation. Es ist wieder voll die rechtsextreme Erlebniswelt in Thüringen, die gerade zuvor ein bisschen eingedämmt wurde. Und das geht nicht einfach weg. Das heißt, die Szene wird extrem gestärkt und das Potenzial, diese fremdenfeindlichen Einstellungen, die sind in ganz Deutschland wie in ganz Europa sehr stark, die sind da, die Hälfte der Bevölkerung ist im Wesentlichen fremdenfeindlich eingestellt, Islamfeindlichkeit noch viel stärker. Und gerade was Islamfeindlichkeit betrifft, da sind wir jetzt in einer Phase, wo sich das anfängt zu verfestigen. Fremdenfeindlichkeit, das ist zur Hälfte, kann man sagen, sozialstrukturell determiniert. Das heißt, daraus, wie jemand lebt, wie er aufwächst, kann man gut rekonstruieren, ob er später mal für oder gegen Zuwanderer ist. Bei Islamfeindlichkeit und bei Antiziganismus und bei der Abwertung von Asylbewerbern ist das noch nicht der Fall, aber es wird stärker. Das heißt, wenn wir jetzt nichts tun, wenn wir jetzt nicht irgendeine, ich habe auch keine, aber irgendeine Antwort finden, wie wir solche Einstellungen wieder senken können in der Bevölkerung, wird sich das auch verfestigen und es wird dann einfach so ein Automatismus. Menschen, die sich ungerecht behandelt fühlen, Menschen, die speziell in Ostdeutschland auch immer noch denken, dass Westdeutsche sie mit Menschen zweiter Klasse behandeln, Menschen, die eine negative Einheitsbilanz ziehen, die greifen automatisch auf diese Erklärungsmuster, daran sind Muslime schuld. Und die Tatsache, dass es in Ostdeutschland kaum Muslime gibt, die hilft dann nicht und die macht es auch nicht perplexer, das ist eine Ursache dafür. Wir bekommen in Ostdeutschland ganz viele Informationen darüber, wie sich Muslime in Deutschland verhalten, insbesondere die Schattenseiten, weil darauf die Medien abfahren und man hat keine Möglichkeiten, da es hier keine gibt, das irgendwie zu validieren an persönlichen Erfahrungen. Das ist Teil der Ursache. Es ist extrem in Deutschland, es gibt kein anderes europäisches Land, in dem es der Fall ist, dass so eine so hohe Zuwanderungsquote eigentlich existiert, aber so einen Riesen, ein Fünftel des Gebietes kaum Zuwanderung hat. Damit wissen wir überhaupt nicht umzugehen. Das ist eine absolute Einmaligkeit. Und das sehen wir eben auch in diesen Reaktionen, diese Überforderung.
Vielen Dank. Matthias Büchner, ist das vielleicht auch zu viel verlangt von den Ostdeutschen, die es ja so nicht gibt, aber ich sage jetzt mal von der ostdeutschen Gesellschaft, nach 25 Jahren die gleiche offene Gesellschaft entwickelt zu haben, wie sie anderswo existiert und wie man sie sich wünscht?
Naja, so eine gewünschte Gleichheit, die ist ja längst nicht hergestellt. Und da, es divergiert in großen Bereichen. Und es ist auch so, dass die Menschen sehr deutlich wahrnehmen, dass sie im gesamten Ex-Gebiet der DDR ganz einfach weniger Geld haben als die anderen. Und sie sehen, dass das nicht sehr schnell überwunden werden kann. Worauf ich aber den Finger halten möchte, ist, es gibt verschiedene Multiplikatoren, die durchaus auch in den Medien eine Freude daran haben, Angst zu verbreiten. Dass bestimmte Informationen so aufbereitet und dargestellt werden, dass schlichte Gemüter Angst bekommen. Und darauf gibt es nicht sehr schnell Antworten. Und daraus speisen sich solche obskuren Veranstaltungen wie Pegida. Ich kann ja begreifen, wenn ein Mensch irgendeinen Dokumentarfilm sieht oder eine Sache, wo grausame Dinge passieren und er sagt, ja, es sind ja bei uns nur 2% Ausländer, das ist ja alles, verstehen wir ja, aber wir wollen, wenn die so grausam sind und ich muss um meinen Kopf fürchten, wir wollen, dass überhaupt keiner von denen herkommt. Und ich meine, dass da eine ganze Menge nötig ist von den Gutwilligen über Parteigrenzen hinaus, die sagen, wir suchen die Diskussion und wir suchen das Gespräch, aber auch ein Stückchen mehr, dass die Vereine und Institutionen, die die Möglichkeiten haben, Menschen zusammenbringen. Und überall, wo ich erlebt habe, dass gesungen wird, Musik gemacht wird und gefeiert wird, werden diese Probleme ein Stückchen en passant beseitigt. Die werden mit erledigt, ohne dass jemand drüber spricht.
Herr Ramelow, ich wollte gleich im Anschluss da anknüpfen. Auch Ihre Wählerklientel in Ostdeutschland hat keine Erfahrung mit ausländischen Mitbürgern. Da gibt es Ressentiments gegen Ausländer und Antisemitismus in der eigenen Partei. Wie gehen Sie damit um?
Ich könnte jetzt scherzhaft sagen, aber Sie haben mich ja als Wessi genommen. Aber ich ziehe es zurück. Gut, aber nein, nicht Sie, sondern meine Wähler und meine Partei. Herr Jürgs, jetzt keine Details. 2014 im Wahlkampf habe ich alle Wahlkampfauftritte mit einem Lied zum Thema Ausländerfeindlichkeit beginnen lassen, auf allen Marktplätzen. Und es gab eine interessante, für mich immer wiederkehrende interessante Geschichte. Ich bekam hinterher auf die Schultern gehauen von ganz vielen Leuten, das war eine tolle Rede, aber das mit den Ausländern, das hättest du weglassen können. Und da habe ich gesagt, solange mir das passiert, solange darf ich das nicht weglassen. Und deswegen sage ich, ja, ich weiß, dass mein Wählerklientel, aber auch anderes Wählerklientel das beinhaltet. Und deswegen sind wir im Moment dabei und sagen, wir müssen das Thema Flüchtlinge als Zuständige, und ich finde, wir als Landesregierung sind zuständig, erstmal das Thema Flüchtlinge als Thema so umsetzen, dass wir die Erstaufnahmekapazitäten drastisch erhöhen, die Aufnahmeverfahren deutlich beschleunigen und die dezentrale Unterbringung schneller ermöglichen, damit die Menschen viel, viel schneller in einem Betrieb praktisch ankommen. Die Handwerkskammer und die Handelskammer haben uns die Hand ausgestreckt, haben gesagt, sie gehen den Weg mit. Und meine ersten Amtstage waren damit beschäftigt, in diesem Bereich erste grundhafte Signale zu setzen. In Suhl haben wir jetzt eine neue Aufnahmestelle mit 1200 Menschen als Kapazität. Das ist bis vor ein paar Wochen noch als vorübergehendes und auf 6 Monate ausgelegtes Notthema behandelt worden. Und wir sind hingefahren, Kollege Lauinger und ich, und haben gesagt, wir bauen es jetzt um zur zentralen Aufnahmestelle. Heute Abend tagt der Stadtrat in Gera. Sie kennen die aufgeheizte Situation, weil uns ein privater Besitzer ein Internat angeboten hat. Nicht wir haben uns Gera Liebschwitz ausgesucht, sondern ein privater Besitzer hat uns ein komplettes Internat angeboten, damit wir dort 200 oder 300 Menschen unterbringen aus Eisenberg. Wer Eisenberg einmal gesehen hat, das ist die einzige zentrale Aufnahmestelle, die es bisher immer gab. Da ist eigentlich nur Kapazität für 540 Menschen und im Moment sind 600 drin und Container aufgestellt. Und wir suchen dringend neben Eisenberg, direkt daneben, weitere Hauskapazitäten, Zimmerkapazitäten. Und Sie haben alle gehört, was in den letzten 14 Tagen passiert ist, weil wir ein gutes Angebot in Erwägung ziehen. Wir haben auch heute Abend noch keinen Mietvertrag unterschrieben. Und trotzdem wird jeden Tag, wenn ich Radio höre, berichtet, als wenn dort irgendeine Auseinandersetzung wäre, als wenn die Kaninchen im Vorgarten schon ermordet worden wären. Das sind Äußerungen, die in den letzten Tagen im Radio transportiert worden sind. Da frage ich mich dann auch, was muss man eigentlich alles als mediales Thema transportieren? Und wir suchen jetzt die dritte Aufnahmestation und die Verhandlungen in Rudolstadt laufen. Das Krankenhaus wird zum 1.7. frei sein. Wir werden viel Geld in die Hand nehmen, um auch Rudolstadt zur dritten Aufnahmestation zu machen. Und wir wollen darüber, über 3 Aufnahmestationen, viel schneller das Mengengerüst jetzt auf eine Form von der Landesregierungsseite her lösen, damit wir viel schneller in die dezentrale Unterbringung kommen. Und dann muss der Schritt sofort in die Betriebe gehen, in die Ausbildung, in die Praktikas, in die Berufsausbildung. Und das geht nur mit Unternehmern und Wirtschaftsvertretern, die das mitgehen. Und die bieten es im Moment an. Und deswegen lassen wir im Moment nichts am Geld scheitern. Das ist alles durch Haushalt nicht gedeckt, was ich gerade gesagt habe. Das ist ein Riesenritt über den Bodensee, den wir als Landesregierung machen. Ich würde mich bei keinem anderen Thema im Moment trauen, einen solchen Satz zu sagen. Weder bei Kultur, noch bei Bildung, noch bei sonst was, weil der Haushalt nicht genehmigt ist. Aber wir haben eine Übereinkunft. Am Thema Flüchtlinge werden wir es finanziell die Lösung nicht scheitern lassen. Sie müssen nur schnell genug umgesetzt werden.
Ich komme selber aus Rostock. Rostock-Lichtenhagen steckt mir selbst und persönlich als Rostocker wie ein Keinsmal im Nacken. Seitdem hat sich viel getan. Vorgestern Nacht brannte in Saalfeld ein Asylbewerberheim. Wir sind dahin gefahren mit dem ZDF-Kamerateam und was wir vorgefunden haben, war eine Zivilgesellschaft, Saalfelder Bürger, die sofort geholfen haben, die eine Turnhalle zur Verfügung gestellt haben, die über 100 Asylbewerber dort untergebracht haben. DRK, viele freiwillige Helfer waren vor Ort und haben dort geholfen. Es hat sich etwas getan, habe ich den Eindruck. Nicht, dass der Jürgs wieder wegfährt und sagt, oh Gott, da sind sie ja immer noch so furchtbar ausländerfeindlich. Aber trotzdem, der Thüringen Monitor bestätigt es, dass wir diese Tendenzen nach wie vor haben. 25 Jahre sind vielleicht auch nicht lang genug. Man kann aber auch, und darauf haben Sie vorhin mit dem Verweis auf Weimar hingewiesen, auch einen Rückschritt machen. Sehen Sie die Gefahr, dass man da nachlässt, dass sich im Grunde genommen in Ostdeutschland vielleicht auch wieder so etwas verfestigt, dass der Diskurs zwischen Ost und West auch wieder sich in Lager teilt?
Also die Gefahr ist bestimmt da. Da muss man natürlich als Westmensch, als Wessi, die Beispiele bringen, wo im Westen die Asylbewerberheime gebrannt haben. Um zu zeigen, Solingen, Mölln, gibt es viele Beispiele. Eine der größten Aktionen, nachdem ich, wie wahrscheinlich manche wissen, als Stern-Chefredakteur entlassen worden bin, weil ich über den Osten geschrieben habe, die Aktion, die ich danach machte, eine der wichtigsten war, als Asylbewerberheime brannten, habe ich organisiert eine Lichterkette an der Alster. Habe dann immer gelästert, die in München, die Lorenzo, die berühmte, die brauchten 3 Monate, bis sie soweit waren. Wir machten das in einer Woche und da standen 400.000 Leute an der Alster. Kein einziger Politiker war dabei, die Kirchenglocken läuteten und das war ein Zeichen. Das war 1992. Wenn das heute so wäre, kämen keine 500. Ich will Ihnen dazu die andere Geschichte sagen, mit dem Satz beginnend, ein Land, das viele Millionen vertrieben, wenn nicht gar ermordet hat, hat die Pflicht, Flüchtlinge aufzunehmen. Das gehört zur deutschen Geschichte. Und das ist etwas, was eine politische Verpflichtung derer ist, die dieses Land regieren, egal welche Partei. Ich hätte mir gewünscht, Herr Bergner wäre heute Abend hier, ich hätte gern mit ihm über manche Sachen, wie Sie sich vorstellen kann, gesprochen. Ich hatte mal eine Diskussion mit Schönbrunn, der als rechts gilt, dem damaligen Innenminister von Brandenburg. Und der hatte eine tolle Idee, weil die DVU hatte damals 7,8% in Brandenburg und kriegte natürlich Staatsknete. Die kriegten ja Geld, wenn sie im Parlament sind. Das hat uns und viele gestört. Wie kriegt man die weg? Dann gab es eine ganz seltsame Koalition. Der angeblich rechte Schönbohm und der angeblich linke Generalstaatsanwalt Rautenberg und ein paar andere haben eine Art von Koalition geschlossen. Der Schönbohm stellte eine Abteilung der Polizei auf, die wurde intern Abteilung Angst und Schrecken genannt, also ein richtig guter Begriff, das waren solche Figuren, also Bullen im klassischen Sinne. Und sobald aus irgendeinem Autoradiofenster die bösen Onkels erklangen, waren sie schon da. Die Presse in Brandenburg wurde gebeten, nicht beauftragt, gebeten, über die Gegendemonstration zu berichten, wenn DVA auftritt, über die Gegendemonstration. Der Hotelierverband hat gesagt, wir machen mit. Es gibt keine Zimmer, die frei sind. Es gibt keine Gasthäuser, die Seele zu vermieten haben. Und selbstverständlich brauchte man auch keine neuen Gesetze für die, die man erwischt hat, sondern im Rahmen der Gesetze gab es die Höchststrafen. Dies ist ein wunderbarer Erfolg, denn bei der nächsten Wahl hatten sie nur noch 1,7. Es kriegten keine Staatsknete mehr. Nicht etwa, dass sich das Gemüt geändert hat. Das, fürchte ich, haben sie nicht erreicht. Aber sie sind in den Untergrund gedrängt worden. Und sobald diese Figuren, die wir gerade beschrieben haben, lange beschrieben haben, nicht mehr auftreten können wie anständige Bürger, das sind ja längst nicht mehr Sprengerstiefel und Glatzen, das ist ja alles vorbei, sondern die kümmern sich in Orten in Vorpommern, wo die NPD zum Beispiel bis zu 20% bekommt, in der Sächsischen Schweiz, wo sie bei 23% liegen, die kümmern sich wie eine Volkspartei um die, die von den anderen Parteien verlassen worden sind. Dörfern, in denen keine Busse mehr fahren, in denen die alten Menschen sind und keiner hilft ihnen. Und plötzlich gelten sie als anständige Helfer und werden gewählt. Und dies ist, und damit ist der Bogen geschlossen, natürlich der alte Trick der NSDAP. Ich vergleiche nicht so blöde wie der SPD-Innenminister von Nordrhein-Westfalen, dass in Dresden Nazis in Nadelstreifen marschieren. Das ist Quatsch. Das ist Blödsinn. Das ist eine Behauptung, die einfach nicht nachweisbar ist. Aber ich finde es nicht sehr komisch, wenn Sigmar Gabriel sich trifft mit den Pegida-Anhängern und der AfD an einem Art runden Tisch. Runder Tisch, auch etwas, was hier entstanden ist und was ganz wichtig war. Das finde ich nicht so gut. Es gibt Grenzen, dass man mit denen nicht spricht. Und es gibt eine sozusagen Pflicht der Demokratie auf Wehrhaftigkeit. Auf Wehrhaftigkeit. Das heißt nicht, dass man auf den Knüppel auf den Kopf. Wehrhaftig heißt, das sind die Grenzen, wer die überschreitet, muss dafür zahlen. Und insofern ist der Unterschied zwischen Ost und West, was Sie gerade sagten, gar nicht mehr so groß. Da ist zusammengewachsen, fürchte ich, wo wir alle hofften, es gehört nicht zusammen. Und die Beispiele, die es im Westen genauso gibt wie im Osten, also hier in den neuen Bundesländern, sind nach wie vor so, dass es eine Pflicht meines Berufes ist, also nicht die vierte Gewalt, das ist zu billig, die vierte Säule der Demokratie, genau hinzugucken. Und das finde ich, was Pegida betrifft, und damit Pegida wirklich, bah, in den Orkus, die anderen sind viel schlimmer, die AfD, die ihre Stimmung aufnimmt von Pegida. Ich finde eigentlich ganz erstaunlich, was in Sachsen der MDR, der ja auch einen Sohnruf hat oder auch mal Sohnruf hat, und die Zeitungen, die gemeinsam eine anständige Haltung gezeigt haben. Und das ist ein Teil der Zivilgesellschaft Ost, dass es eine freie Presse gibt, die anständig arbeitet und gute Geschichten macht mit allen Schwierigkeiten, die es gibt. Radiosender, die Idioten zu Wort kommen lassen, da gebe ich ein Recht, Herr Amelow, da würde ich immer auf diesen Knopf drücken.
Ich drücke auch mal auf diesen Knopf. Thema zwischen Wut und Bürger steht hier über unseren Köpfen. Wutbürger. Die Wut kommt vielleicht, und da will ich jetzt mal den Bogen spannen, Matthias Büchner, gar nicht so sehr in diesem aus diesem Tal der Ahnungslosen, weil man sich nicht kennt und weil da rechts, also ausländerfeindliche Ressentiments existieren, sondern die Wut kommt vielleicht auch ganz banaler dadurch, dass zu wenig Beteiligung da ist. Viele sagen, auch in Suhl oder in Gera meine ich jetzt, man möchte gerne früher informiert werden darüber, wie etwas passiert. Das hat man jetzt in anderen Bundesländern auch bei der Einrichtung von Unterkünften für Asylbewerber auch gesehen, dass da immer schnell diese Haltung kommt, die Behörden entscheiden über unsere Köpfe hinweg, wir werden nicht mitgenommen. Ich weiß nicht, ob das in jedem Einzelfall so ist, aber das scheint mir doch ein Problem zu sein, auch bei Pegida angesprochen, die Politik versteht uns nicht und unsere Probleme werden nicht wahrgenommen. Diese Grundhaltung gibt es ja. Sehen Sie da auch einen Kern in dieser Auseinandersetzung 25 Jahre nach der deutschen Einheit?
Ja, sehr wohl. Und ich sehe psychologisch Ursachen auch darin, dass gewaltige Minderwertigkeitskomplexe bestehen und in gewisser Weise merkwürdig weiter kultiviert werden. Und ich habe mich, als der deutsche Einigungsprozess begann 1990, etwas intensiver mit Nationalstaat, Nationalstolz, Nationalwürde und diesen ganzen Begriffen beschäftigt und festgestellt, dass es einen Trend gibt, der bis heute in gewisser Weise verschärft wird von Überkorrektheit, eine politische Korrektness, die so angepasst ist, ja nicht anzuecken und ja nicht, jedenfalls in intellektuellen Kreisen oder denen, die sich dafür halten, ja nicht das Falsche irgendwo sagen, in Verdacht zu geraten, rechts zu sein. Muss ich für mich sagen, ich fände es blöd zu sagen, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Ich kann doch bestenfalls stolz auf etwas, von dem ich meine, dass es gelungen ist, dass es eine gute Tat ist oder dass mir was gefällt sein. Aber ich fände es besser als das, was im Moment kultiviert wird, wenn wir etwas lockerer, gelöster, gelassener mit den Dingen umgehen, aber wenn wir den einzelnen Menschlein, die Möglichkeit ihnen eher behilflich sein, dass sie mit Stolz und Würde durch die Gegend gehen.
Da sind wir jetzt sind wir beim anderen Thema, nämlich das, was so identitätsstiftend, meinen Sie, im Osten existiert und existieren sollte.
Ja, das nationale Defizit. Hat das Nazitum in Deutschland befördert und erst deutlich hervorgehoben.
Ja, ich verstehe. Also ich nehme das gerne auf, weil wir können zu dem Thema Politikverdrossenheit durch mangelnde Kommunikation von Behörden und mangelnder Beteiligung an politischem Diskurs, können wir ja nochmal reden. Ich finde das Thema ja auch interessant, weil das leitet...
Ich fange immer bei mir an. Also ich mache mir über Dinge Gedanken und beginne ja, selbst...
Ich will es auch gleich aufgreifen. Genau. Das finde ich auch so legitim, deswegen sitzen Sie auch hier. Deswegen will ich die Frage auch gleich an Bodo Ramelow weitergeben. Ostdeutsche Identität, auch so etwas wie Nationalstolz, was hier formuliert wird, da haben Sie auch eine ziemlich eindeutige Haltung, die unter der Überschrift Verfassungspatriotismus eigentlich zusammenzufassen ist, richtig?
Weiß er das als Wessi eigentlich?
Ja, ich weiß nicht.
Also ich wollte jetzt gerade sagen, Frau Salomo weiß das viel besser, weil da der Thüringen-Monitor sehr eindeutig ist. Ich kann den Befund ja immer nur als Beobachter zur Kenntnis nehmen. Ich habe heute Morgen im Ilmkreis gesprochen und eine Zukunftskonferenz eröffnet und es ist immer ganz putzig. Dieser Ilmkreis wird gekennzeichnet durch das Autokennzeichen IK. Und als das ans Autokennzeichen rankam, haben die das in Arnstadt abgerissen und haben gesagt, das akzeptieren wir hier nicht. Also die Thüringen-Identität endet dann, wenn das Autokennzeichen zerstört wird. Deswegen hat die letzte Landesregierung ja wieder die alten Autokennzeichen als Wahlkennzeichen zugelassen, obwohl es die dahinter liegenden Kreise gar nicht mehr gibt. Jetzt können die Arnstädter wieder mit Arnstrom fahren und können jetzt stolz darauf sein, Ilmkreisangehörige zu sein. Und heute sollte ich aber Stellung beziehen, ob der Ilmkreis so erhalten bleibt, wie er ist. Und dann denke ich, aha, es gibt eine Ilmenau-Identifikation, die ist nicht identisch mit der Arnstadt-Identifikation. Und dann gibt es die Ilmkreis-Identifikation, da hängt ein Arbeitsplatz dran, das kann ich jetzt bequem aussprechen, nämlich das ist unsere Landrätin und da sie von unserer Partei ist, kann ich das jetzt sagen. Und das Ganze wird dann als Patriotismus aufgeladen. Ich weiß nicht so genau, was die Thüringer Identität ist. Ich weiß, was die in Sonneberg die fränkische Identität ist, die ist sogar eine viel ältere. Und ich weiß, was im Eichsfeld die Eichsfeld-Identität ist, weil die ist katholisch. Und der dortige Landrat sagt mir ganz klar, gebt mir meine 15 katholischen Dörfer im Unstrut-Hainich-Kreis und die Kreisgebietsreform ist beendet. Dann sage ich über Identitäten, über regionale Identitäten, darüber mache ich mir sehr wohl sehr starke Gedanken, weil eine Landespolitik darf regionale Identitäten nicht zerstören und nicht beschädigen. Also steckt da schon was Wahres drin in dem, was Matthias Büchner andeutet. Ich habe mal in Westdeutschland eine Zerstörung einer Identität erlebt. Sie hat mit dem Ende der damaligen langjährigen regierenden Partei, die hat das Ende eingeläutet. Das hieß Lahnstadt. Als die stolze Stadt Wetzlar ihren Namen verlor und die stolze Stadt Gießen ihren Namen verlor und zur künstlichen Stadt Lahn wurde, haben die Bürger, da waren das Wutbürger, dann haben die das beendet. Diese Landesregierung hat ihre Quittung gekriegt, Lahnstadt wurde wieder aufgelöst, die Ortsschilder wurden wieder abgeschraubt, das Autokennzeichen L blieb dann übrig, weil das war eigentlich für Leipzig reserviert, daher kommt dann das LDK, Lahn-Dill-Kreis. Das war das Ende der SPD in Hessen, weil sie dort eine künstliche Stadt gegen die Bürger etablieren wollten und die Emotionen der Bürger waren nicht bereit, sich künstlich jetzt als Lahnstädter zu identifizieren. Sie waren Wetzlarer, sie waren Gießener. Deswegen, das ist sozusagen für mich so eine Ebene. Verwaltungsreform kann man machen, aber die kommunale Identität, die dörfliche Identität, die städtische Identität kann man nicht beschädigen. Da kann man keine künstlichen Namen wie Chemnitz ersetzen durch Karl-Marx-Stadt. Irgendwann wird es wieder Chemnitz. Deswegen glaube ich, man muss sowas im Blick haben. Und es gibt einen Punkt, wo ich mir eine patriotische Debatte wünschen würde. Und darauf spielen Sie an, Herr Postel. Wenn es die Verfassung, wenn wir die Verfassung mal wirklich, wenn wir unser Grundgesetz mal begreifen würden als das friedlichste Grundgesetz, das es in Deutschland jemals gab und derzeit gibt, dass man daran Veränderungen vornehmen muss, dass daran auch Verschlimmbesserungen gemacht worden sind, dass das Asylrecht im Kern zerstört worden ist, das weiß ich alles. Aber dass ich mehr direkte Demokratie mir wünsche, das habe ich ja vorhin gesagt. Aber diese Verfassung ist trotzdem eine derart friedliche Verfassung, wie sie auf deutschem Boden noch nie existiert hat. Und das mal patriotisch zur Kenntnis nehmen. Deswegen würde ich mir eine verfassungspatriotische Debatte wünschen, mit der man etwas ruhiger wird und sagt, diese Verfassung hat für uns viele Bürgerrechte, die uns viel Gestaltungsraum ermöglicht, auch zur Verbesserung dieser Verfassung.